Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
4. Juni 1960. Der Budeminjärvi ist ein länglicher See. Etwa 3 Kilometer lang, 1 Kilometer breit und ein beliebtes Ausflugsziel für Angler und Erholungssuchende aus der nur 30 Kilometer entfernten Hauptstadt Helsinki. Am späten Nachmittag halten 2 Motorräder an der Südseite des Sees. Auf einem sitzt der 18-jährige Seppo Antero Boisman und seine 15-jährige Freundin Anja Tuuliki Mäki, genannt Tuuliki. Auf dem anderen Seppos bester Freund, der ebenfalls 18-jährige Nils Wilhelm Gustafsson und seine Freundin Maila Irmili Björklund. Wie Tuuliki ist auch sie gerade 15 Jahre alt.
Die 4 wollen zelten und das lange Pfingstwochenende am See verbringen. Die Jungs haben eine Angelausrüstung eingepackt. Brot, Wurst, 2 Flaschen Likör und ein paar Bier besorgt. Sie finden eine versteckte Lichtung zwischen Birken und Kiefern auf so einer kleinen Halbinsel, die etwas abseits der großen Badestellen und des Pfingstausflugstrubels liegt. Nachdem sie ihren Platz gefunden und die Sachen abgeladen haben, fahren sie nochmal los. Den Jungs ist aufgefallen, dass sie noch Limonade brauchen. Ist ja klar, irgendwas brauchen sie ja, um den starken Likör zu mixen.
Auf dem Weg zum See hatten sie einen Kiosk gesehen, nur etwa 1 Kilometer die Straße hinunter. Kurz nach 7 sind sie wieder bei ihren Zelten.
Naja, ihrem Zelt. Sie haben nämlich nur 1 und das ist eigentlich nur für 2 Personen gedacht. Aber gut, ich schätze mal, 2 frisch verliebte Teenie-Pärchen, die zum Zelten fahren, da ist das nicht so schlimm, wenn es ein bisschen kuscheliger wird.
Das könnte man vermuten. Sie bauen also auf und gehen baden. Der See ist jetzt fast leer. Die meisten Badenden sind auf dem Rückweg nach Helsinki oder bei ihren eigenen Zelten. Der Beginn eines wunderbaren Wochenendes. Oder eines Horrorfilms.
Ihr kennt uns, ihr ahnt auch, wie es wird. Es ist auf jeden Fall der Beginn eines Horrorfilms, bei dem allerdings die entscheidenden Stellen gelöscht sind.
Und damit herzlich willkommen zu Tatort Deutschland und einer echt finsteren und mysteriösen Geschichte aus Finnland. Mein Name ist Mirko Kasimir.
Und ich bin Toni Heyer. Damit jetzt genug gelabert. Mirko, erzähl weiter.
Am Sonntagmorgen, es ist Pfingstsonntag 1960, spazieren 2 Birdwatcher gegen 6 Uhr das Südufer des Bodomsees entlang. Als sie eine kleine Halbinsel erreichen, entdecken sie 2 Motorräder und ein zusammengeklapptes Zelt. Jemand scheint auf dem Zelt zu liegen. Er bewegt sich. Auf der Lichtung sind auch Schnaps und Bierflaschen verstreut. Offensichtlich hat er jemand betrunken das Zelt ruiniert und schläft nun seinen Rausch auf, statt im Zelt aus. Sie sehen einen 2. älteren Mann in einem hellen Hemd, der die Lichtung verlässt und im Wald verschwindet. Vielleicht ein Freund oder der Vater des betrunkenen Jungen. Vielleicht hat er im Wald dringende, kleine oder große Geschäfte zu erledigen. Die beiden würden sich gern die Motorräder näher ansehen, aber sie wollen niemanden stören, also gehen sie weiter.
Etwa zur selben Zeit sitzt ein 14-jähriger Junge auf einem Felsvorsprung und wartet auf seinen Kumpel. Die beiden wollen angeln. Die Sonne ist bereits aufgegangen. Der See liegt ruhig und still, wie verlassen. Es ist quasi die Ruhe vor dem Sturm, bevor die ganzen Ausflügler aus der Hauptstadt die Badestellen stürmen. Die Stille wird von knackenden Zweigen unterbrochen, als ein Mann aus dem Wald hervorbricht, ungefähr 80 Meter von den Jungen entfernt. Der Mann scheint in seinen 20ern zu sein, hat braunes Haar und trägt helles Hemd und dunkle Hose. Er hat es eilig. Der Junge schaut ihm nach, während er sich in südlicher Richtung bewegt. Aber er vergisst ihn schnell, nachdem er außer Sicht geraten ist. Doch er wird sich bald an ihn erinnern.
Gegen 11 Uhr kommt ein Zimmermann an der Lichtung vorbei und erkennt schnell, dass die Unordnung nicht die Folge eines Trinkgelages ist und dass der junge Mann auf dem Zelt keinen Rausch ausschläft. Was er vor sich sieht, lässt keinen Zweifel daran, mit was für einer Geschichte wir es hier zu tun haben. Der Junge auf dem Zelt ist Nils Wilhelm Gustafsson. Sein Kiefer und das Jochbein sind gebrochen, die ganze linke Gesichtshälfte zugeschwollen. Er hat schwere Stichverletzungen im Gesicht und am Unterarm. Aber er lebt. Als einziger der 4 Jugendlichen, die tags zuvor zu einem unbeschwerten Campingtrip aufgebrochen sind.
Irmeli, Nils Freundin, liegt neben dem Zelt. Mehrere Schläge mit einem stumpfen Gegenstand haben ihren Kopf zertrümmert und müssen sie praktisch sofort getötet haben. Doch der Mörder war noch nicht fertig mit ihr. Ihre Hose ist heruntergezogen, die Bluse hochgeschoben und 15 nach dem Tod hinzugefügte Stichverletzungen deuten auf einen wahren Blutrausch hin.
Tuiliki und Seppo findet die Polizei tot im zusammengebrochenen und aufgeschlitzten Zelt. Der Täter muss die Leinen des Zelts gekappt haben und die im Inneren gefangenen und verwirrten Jugendlichen durch die Zeltbahnen hindurch mit einem stumpfen Gegenstand und einem Messer angegriffen haben. Tuiliki und Seppo starben offenbar sofort, während Irmeli und Nils es nach draußen schafften, wo der Täter sie weiter angriff. Vielleicht wurde er dann von den Vogelbeobachtern gestört und floh in den Wald, bevor er auch Nils töten konnte.
So reimt es sich zumindest die Polizei zusammen und setzt ihre Hoffnung auf Nils, den einzigen Überlebenden, der bewusstlos in eine Klinik eingeliefert wird.
Am Donnerstag, dem 9. Juni, erwacht Nils Gustafsson im Krankenhaus. Seine Mutter ist bei ihm. Das Sprechen fällt ihm schwer. Wo er ist, will er wissen. Warum im Krankenhaus? Habe ich einen Motorradunfall gehabt? Seine Mutter schüttelt zögernd den Kopf.
Schnell stellt sich heraus, dass Nils, der einzige Überlebende und wichtigste Zeuge, keine Erinnerung an die Tat hat. Aber er kann den Tag davor beschreiben und erzählt, dass er und Seppo nachts gegen 3 Uhr noch einmal aufgestanden und zum See gegangen waren. Das deckt sich mit einem nächtlichen Tagebucheintrag eines der Mädchen. Irgendwann seien sie zum Zelt zurückgekehrt und wieder eingeschlafen. Das nächste, woran er sich erinnert, ist das Aufwachen im Krankenhaus.
Aber es gibt viele Hinweise und Theorien, denen die Polizei in den nächsten Wochen nachgehen wird. Toni, ich denke, wir sollten mal die beiden Hauptverdächtigen vorstellen.
Schieß los, Mirko.
Da ist zum einen Karl Waldemar Gülström. Der 51-Jährige betreibt den Kiosk, an dem Nils und Seppo am Abend vor den Morden Getränke gekauft haben. Er gilt als extrem jähzornig und hasst die Touristen, von denen er mit seinem Kiosk doch eigentlich ganz gut leben kann. Mehrfach hat er bereits Leute angegriffen, die die Straße nutzten, die an seinem Haus vorbeiführt. Auf einen LKW hat er mit seiner Schrotflinte geschossen. Der Fahrer wurde von Scherben im Gesicht getroffen. Manchmal präparierte er die Straße mit Brettern, aus denen Nägel ragten. Und es hieß, er verstecke Rasierklingen in den Äpfeln seiner Bäume. Aber was ihn wirklich verdächtig macht, sind 3 besondere Angewohnheiten. Gülström hat immer eine Eisenstange im Kofferraum seines Wagens, trägt meist ein Jagdmesser am Gürtel und ist dafür bekannt, die Halteseile der Zelte von Campern am See durchzuschneiden.
Ah, das klingt schon sehr verdächtig. Aber ich glaube, mein Verdächtiger, der kann da mithalten. Am 6. Juni 1960, also am Pfingstmontag, wird ein bewusstloser Mann in ein Krankenhaus in Helsinki eingeliefert. Sein Pullover war schmutzig und mit roten Flecken übersät. Dieselben Flecken finden sich auch an seinen Händen und unter seinen Fingernägeln steckt Erde. Der Mann heißt Hans Assmann, lebt in der Nähe von Helsinki und wurde in Deutschland geboren. Seine Frau begleitet ihn ins Krankenhaus und erklärt den Ärzten, er sei nach starken Magenschmerzen plötzlich bewusstlos zusammengebrochen. Ein kurzer Kitzeltest des Arztes aber, der entlockt dem angeblich Bewusstlosen ein Kichern. Zur Rede gestellt, warum er etwas vortäusche, zeigt er keine Reue und fängt stattdessen an, das Krankenhauspersonal zu beschimpfen und zu bedrohen. Kurze Zeit später fällt auf, wie er immer wieder seine Hände reinigt. Beinahe besessen scheint er davon, selbst als die roten Flecken längst verschwunden sind. In den folgenden Tagen wird sein Verhalten immer merkwürdiger.
Er erzählt herum, dass er im Zweiten Weltkrieg Wächter in Auschwitz gewesen sei. 1943 hätten ihn die Russen festgenommen. Nach 2 Jahren Kriegsgefangenschaft habe er schließlich die Seiten gewechselt und sei seither beim KGB, dem russischen Geheimdienst.
Also ich würde mal sagen, wenn auch nur eins von beiden stimmt, dann hätte er das wohl kaum herum erzählt.
Tja, aber andererseits...
Andererseits ist die Wahrheit manchmal die beste Tarnung. Ich meine, das werden andere auch denken, oder? Der muss spinnen, sonst würde der das nicht erzählen. Aber egal ob Wahrheit oder Spinnerei, er treibt es noch weiter.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschlandticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Nach einigen Tagen wird er entlassen, kommt jedoch immer wieder für Behandlungen in das Krankenhaus. Einmal zeigt er einem Arzt einen Artikel, den er aus einer deutschen Zeitung herausgerissen hat und in dem es um ungelöste Verbrechen geht. Ein andermal sagt er zu einem Chirurgen mit Verweis auf dessen Skalpell, dass er selbst ja auch gut mit einem Messer umgehen könne. Allerdings würden im Gegensatz zum Doktor die Leute am anderen Ende des Messers nie überleben. Die Leute im Krankenhaus kommen jedenfalls bald zu der Überzeugung, es mit dem Mörder vom Bodomsee zu tun zu haben. Und dann wird auch noch ein Phantombild des Täters veröffentlicht, das eine gewisse Ähnlichkeit mit Hans Aßmann hat.
Und dieses Phantombild beruht nicht etwa auf den Aussagen der Zeugen, die einen Mann vom Zelt weggehen sahen, sondern auf denen von Nils Gustafsson.
Der sich doch eigentlich an nichts erinnern kann.
Zumindest nicht bewusst. Ein Psychiater der Uni Helsinki versucht durch Hypnose Zugang zu den verschütteten Erinnerungen zu gewinnen. Und bei der dritten Sitzung hat er Erfolg. Nils beschreibt unter Hypnose den Angreifer. Und aufgrund dieser Beschreibung wird ein Phantombild angefertigt.
Ja, und auf dem glauben die Mitarbeiter im Krankenhaus in Helsinki, ihren seltsamen und unheimlichen Patienten zu entdecken.
Aber um es kurz zu machen, nein, er ist es vermutlich nicht. Hans Aßmann hat ein Alibi. Die roten Flecken waren Farbreste von seiner Arbeit. Hans Aßmann ist unschuldig. Davon ist zumindest die Polizei überzeugt. Bis heute gibt es aber viele Menschen, die ihn für den wahren Täter halten.
Naja, die Geschichte ist auch einfach zu gut. KGB-Agent, auch wenn das alles ein bisschen wirr klingt. Aber na gut, was ist denn mit dem Kioskbesitzer?
Er bleibt sehr lange der Hauptverdächtige, trotz eines Alibis. Aber schließlich muss die Polizei auch diese Akte schließen aus Mangel an Beweisen oder auch nur handfesten Hinweisen. Es gibt unmittelbar nach dem Mord und auch noch Jahrzehnte später immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung. Dutzende potenzielle Täter werden unter die Lupe genommen. Einige Male glaubt man, einen dringend Verdächtigen gefunden zu haben, aber all diese Hinweise und Spuren erweisen sich als Sackgasse. Die Bodemorde werden zum Cold Case.
Und dann, 2003, nehmen die Ermittlungen wieder Fahrt auf. Im März 2004 wird ein 61-jähriger Verdächtiger, ein Busfahrer aus Helsinki, verhaftet. Am 4. August 2005, 45 Jahre nach der Tat, beginnt der Prozess in einem der spektakulärsten Mordfälle der finnischen Geschichte. Der Mann vor Gericht, also der 61-jährige Busfahrer, der war zur Tatzeit 18 Jahre alt. Ein junger Mann, Rock'n'Roll-Fan, Motorradfahrer und frisch verliebt. Es ist niemand anderes als der einzige Überlebende des Massakers. Nils Gustafsson.
Okay, das müssen wir erklären. In Finnland verjährt Mord nicht, genau wie in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Ein ungelöster Mordfall wird also nie endgültig zu den Akten gelegt. 2003 nutzte der leitende Ermittler die Fortschritte in der DNA-Analyse, um einige der Spuren vom Tatort neu zu untersuchen. Vor allem die Schuhe von Nils Gustafsson interessieren ihn. Die wurden von den Ermittlern nach der Tat ungefähr 500 Meter vom Zelt entfernt und gut versteckt aufgefunden.
Als die Ermittler an Nils Schuhen das Blut von allen drei Mordopfern finden, aber nicht einen Tropfen von Nils, da sind sie sich sicher, den Täter gefunden zu haben. Folgendes hat sich ihrer Meinung nach zugetragen. Mirko.
Nils und Seppo haben getrunken, viel getrunken. Die Mädchen wollten nichts abhaben, umso mehr blieb für sie. Als die vier im kleinen Zelt dicht beieinander liegen, beginnt Nils, seine Freundin Irmeli zu bedrängen. Er hat ein Kondom mitgenommen und das will er nur noch benutzen. Irmeli weigert sich, doch Nils lässt nicht von ihr ab. Irgendwann müssen Seppo und Tuiliki eingreifen. Sie verbannen den betrunkenen und übergriffigen Nils aus dem Zelt. Soll er an der frischen Luft seinen Rausch ausschlafen?
Doch Nils schläft nicht. In den frühen Morgenstunden schneidet er die Zeltschnüre durch und beginnt mit einem Stein auf die drei im Zelt gefangenen Jugendlichen einzuschlagen. Seppo gelingt es, dem Angreifer einen Tritt an den Kopf zu versetzen und ihm damit den Kiefer zu brechen.
Das stachelt Nils nur weiter an. Jetzt sticht er mit einem Messer auf das Zelt ein. Irmeli, das eigentliche Ziel seiner Wut, versucht herauszukriechen. Doch noch bevor sie sich ganz befreien kann, zertrümmert er ihr mit dem Stein den Kopf und sticht dann in rasender Wut auf seine Freundin ein. Als er wieder bei Sinnen ist, sind seine drei Freunde tot. Er selbst ist verletzt, sein Kiefer gebrochen und irgendwie hat er sich zwei Stichverletzungen zugezogen. Doch das spielt keine Rolle. Nils macht sich planvoll an die Arbeit. Er sammelt alle Wertgegenstände ein, unter anderem die Motorradschlüssel, und vergräbt sie entweder im Wald oder versenkt sie im See, weit weg vom Tatort, wo kein Polizeitaucher sie finden wird. So würde es nach einem Raubmord aussehen, denkt er. Und um die Ermittler noch weiter zu verwirren, entkleidet er Irmelis Leiche teilweise, um den Verdacht auch in Richtung einer Sexualstraftat zu lenken. Dann versteckt er seine eigenen blutbespritzten Schuhe weit entfernt unter einem Stein, kehrt zurück und legt sich auf das Zelt. Mehrere Tage spielt er das bewusstlose Opfer, das nur durch unglaubliches Glück überlebt hat, bevor er beschließt, die Augen wieder zu öffnen und ganz arglos zu fragen, ob er einen Motorradunfall gehabt habe.
Was denkt ihr? Bis auf die Sache mit der tagelang vorgetäuschten Bewusstlosigkeit klingt das doch ziemlich einleuchtend, oder? Die Verteidigung sieht das anders. Sie präsentiert alternative Versionen dafür, wie das Blut auf die Schuhe und wie die Schuhe an diese weit entfernte Stelle geraten sein könnten. Sie weist darauf hin, dass Nils Füße sauber waren und es keine Anzeichen eines langen Barfußmarsches durch den Wald vom Schuhversteck zurück zum Zelt zeigt. Sie findet Schwachstellen in der Argumentation der Anklage und erinnert, dass mehrere Zeugen einen Mann gesehen haben, der vom Tatort floh. Außerdem seien Nils Verletzungen viel zu schwerwiegend für so ein planvolles und anstrengendes Handeln nach der Tat gewesen.
Das Gericht schließt sich dieser Ansicht an. Am 7. Oktober 2005 wird Nils Gustafsson von allen Anklagepunkten freigesprochen und erhält eine hohe Entschädigung für die durch die lange Untersuchungshaft verursachten seelischen Leiden.
Die Morde am Bodomsee sind bis heute nicht aufgeklärt.
Oder doch? Wir müssen noch einmal auf Karl Waldemar Gülström zurückkommen, den fiesen Kioskbesitzer. 1969, 9 Jahre nach den Morden, gerät er eines Tages betrunken mit einem Nachbarn in Streit. Kurz darauf schlägt seine Wut in Verzweiflung um und er schreit den Nachbarn an: Kapierst du denn nicht, dass ich der Bodemörder bin? Was soll ich denn jetzt tun?
Sein Nachbar bekommt es mit der Angst zu tun und sagt Gülström:
Wenn du wirklich der Mörder bist, dann geh runter zum See und sauf dich. Denn ansonsten wirst du für den Rest deines Lebens in einer kleinen Zelle schmoren.
Wenige Stunden später findet man Gülströms Leiche, die in den stillen Wassern des Bodomsees treibt. Und was denkt ihr? Wer war es? Mirko, was denkst du?
Es scheint auf jeden Fall für alle genannten Verdächtigen ein entsprechendes Motiv zu geben. Und das spielt bei den Ermittlungen ja eine sehr wichtige Rolle. Aber aufgrund fehlender, eindeutiger Beweise sind die Vermutungen, wer der Täter sein könnte, dann leider nur Spekulation. Bei Nils Gustafsson würde mich zum Beispiel interessieren, ob er später nochmal mit Gewalttaten aufgefallen ist. Denn ich vermute, ein Mensch, der in so jungen Jahren eine so blutrünstige Tat begangen haben soll, da ist doch die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass er in seinem späteren Leben sicher mit ähnlichen Gewalttaten aufgefallen wäre, oder?
Ja, könntest du aber, also schwierige Kiste, weil auf der einen Seite könntest du solche Gewaltexzesse auch mit unterbewusst schwellendem Trauma verargumentieren. Mich würde eher interessieren, ob er vielleicht doch noch irgendwie Erinnerungen im Laufe der Zeit zurückgewonnen hat. Also das finde ich mal wirklich interessant.
Okay.
Oder ob das einfach komplett ausgelöscht ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Darüber hinaus weiß man natürlich auch nicht genau, welche Spuren wie damals gesichert wurden, sodass man heute, so viele Jahre später, natürlich auch nicht mehr genau nachvollziehen kann, wie sich der Tatort genau gestaltet hat. Heute würde man da vielleicht nochmal mit anderen Augen drauf sehen. Gut ist, dass man auf jeden Fall diverse DNA-Spuren sichern konnte, aber auch die haben ja nichts gebracht. Und vielleicht ist der Täter ja auch eine Person, die es überhaupt gar nicht in den Personenkreis der Verdächtigen geschafft hat. Ja, vielleicht ist es halt irgendjemand, der halt noch nie irgendwo da im Kreis der Verdächtigen drin war.
Das ist ein sehr guter Punkt. Vor allem, also das war ja ein sehr beliebter Badesee. Die werden sicherlich auch nicht die einzigen gewesen sein, die dort gezeltet haben. Guter Punkt. Offiziell ist der Fall aber auf jeden Fall ungelöst. Nils Gustafsson gilt als entlastet und der Tod des Kioskmannes einfach als Selbstmord eines alkoholkranken, launischen Kerls, um es mal so salopp zu sagen.
Ja, und vielleicht werden auch aus diesem Grund die Morde am Bodomsee für immer ein Rätsel bleiben. Für immer ein Cold Case.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls. Wir haben die Geschichte der Bodomorde anhand einer ganzen Reihe von Quellen nacherzählt. Die wichtigsten waren die Episode Lake Bodom des australischen Podcasts Case File True Crime sowie Beiträge auf historicmysteries.com, medium.com und historydefined.com. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, dann bitte, bitte bewertet uns, empfehlt uns weiter und seid vor allem bald wieder mit dabei bei Tatort Deutschland.
Euer Mirko.
Und eure Toni.
Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.